Er war aber nicht nur ein Gegner dieses verbrecherischen Systems, er war auch Anhänger einer aktiv tätigen Gruppe. In unserer Werkstatt stand irgendwo in einer Ecke damals übliche Vervielfältigungsapparate. Natürlich habe ich mir damals als Lehrling darüber keine Gedanken gemacht. Später wurde mir klar, nachdem alles geschehen war, dass damit Flugblätter gegen das Regime natürlich außerhalb der Arbeitszeit gedruckt wurden. Am 7. Juli 1944 wurde unser Meister verhaftet, das heißt aus der Werkstatt abgeholt. Wir Lehrlinge haben nie wieder was von ihm gehört. Allerdings brachte am nächsten Tag jemand die Werkstattschlüssel. Und wir Lehrlinge hatten vorher die Aufgabe, Tausende von Messingschrauben besonderer Art zu drehen. Der Meister war weg. Doch wir kamen wie immer pünktlich zur Arbeitsstelle und drehten weiter diese Schrauben. Was aus den vielen Schrauben wurde, weiß ich nicht. Wir erwarteten nämlich, dass unser Meister wieder mal erscheinen würde. Weil das nicht geschah, wurde mir irgendwo eine neue Lehrstelle in der Köpenicker Straße zugewiesen. Wie ich erst nach dem Krieg erfuhr, war er Mitglied einer Gruppe, die von Anton Sefko geleitet wurde. Da gibt es auch ein Buch drüber, über diese Gruppe. Dietz Verlag habe ich hier stehen, Dietz Verlag 1957, die Sefko-Jakob-Bestein-Gruppe. Die beiden Erstgenannten erschienen gelegentlich, die habe ich kennengelernt. Die gesamte Gruppe soll aus ca. 150 Mann bestanden haben. Mein Lehrmeister Fritz Nitschke wurde unter anderem auch zum Tode verurteilt und im Herbst 1944 im Zuchthaus Brandenburg hingerichtet, geköpft. Diese Golontin, die habe ich nach dem Krieg mal gesehen, die stand im Zeughaus. Und dann ist so das Haus der deutschen Geschichte, heißt das. Das hieß hier früher mal Zeughaus. Und da konnte man dann nach dem Krieg, habe ich dann den Apparat, da kam mir, oder wusste ich mit dem, den kam zu meinem Meister den Kopf abgehauen. Ja. Er war mir nicht nur ein Lehrmeister, er war mir auch ein väterlicher Freund. Seine politische Vertraulichkeit mir gegenüber, später rätselhaft, beruhte sicher darauf, weil ihm das Geschehen mit meinem Vater bekannt war. Er hat mir manchmal, seine Frau war ja weg und er war ganz alleine, er hatte, wie gesagt, großes Vertrauen zu mir. Und ich musste auch ab und zu mal einholen gehen oder irgendwie. Er hat mich als Lehrling, hat er mich auch benutzt für irgendwelche Aufgaben. Da habe ich auch manchmal ein Päckchen weggebracht. Aber darüber habe ich mir als Lehrling keine Gedanken gemacht. Erst nach dem Krieg wurde mir klar, die Vervielfältigungsdinger da und meine Päckchen, da muss ein Zusammenhang bestanden haben, dass das so eine Dinger waren. Ja, also davon war ich hinterher überzeugt. In dem mir nun zugewiesenen neuen Lehrbetrieb waren auch sogenannte Fremdarbeiter. Ausländer, die mit Zwang oder aus der Not heraus in Gebieten lebten, die vom deutschen Militär besetzt waren. Hier waren Franzosen und Holländer. Es entstand ein Kontakt zwischen mir und ihnen, weil ich gelegentlich die Möglichkeit hatte, sogenannte Fremdsender zu hören, was ja schwer bestraft wurde, wenn es rauskam, ich habe jetzt 2 Jahre vorgebracht, konnte ich sie über den Frontverlauf im Osten informieren. Mit einem Holländer, einem Elektriker, freundete ich mich an. Er erzählte mir, dass seine Mutter ihm öfter per Post mitteilte, dass sie unter großem Hunger litt. Holland war ja von deutschen Truppen besetzt. Sein Name war Michael Antonius Stolberg, wie ich mich noch heute erinnern kann. Er erzählte mir, wie es zu dem bestehenden Zustand kam. Nach dem Überfall Nazi-Deutschlands auf die neutralen Niederlande konnte er seinen Arbeitsplatz in der Umgebung nicht mehr aufsuchen. Er arbeitete bei einem Bruder vor Ort. Aufgrund einer öffentlichen Mitteilung durch die deutschen Besatzer sollten sich eines Tages alle männlichen Ortsbewohner in der Mittagszeit auf dem Marktplatz einfinden. In Arbeitskleidung tat er das. Dort erschienen wurden alle auf Lastwagen verladen und landeten irgendwo ohne Gepäck, nur in Arbeitskleidung oder Zivilkleidung in Deutschland als Arbeitskräfte. Die haben sie da weggefangen und einfach nach Deutschland gebracht. So, wegen der starken Kontrollen und der zu erwartenden Strafen hätte er eine illegale Rückkehr in seine Heimat nicht gewagt. Übrigens, nach dem Krieg habe ich versucht, mit Michael Kontakt zu finden, aber das war erfolglos. Eine örtliche niederländische Dienststelle wollte von diesem Thema nichts wissen. Erlöst von diesem Zustand, befreit durch die Rote Armee, bist du hoffentlich wieder gut nach Hause gekommen, dachte ich dann später.